Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts der Beratungsstelle Leben vom Grünen Vogel e.V. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Fabian Wichmann und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Beratungsstelle Leben und in der Funktion verantwortlich für den Transfer und die Vermittlung von Erfahrungen und Erkenntnissen aus unserer praktischen Arbeit. Dies ist, wie gesagt, die dritte von insgesamt mehreren Folgen, die wir begleiten zur Tagungsdokumentation unseres Fachtags »Die Attentäterinnen werden immer jünger – Herausforderungen für die Präventionsarbeit im Spannungsfeld von Jugendschutz und öffentlicher Sicherheit« veröffentlichen. In der letzten Folge mit Dr. Benno Köpfer haben wir gehört, wie sich islamistische Radikalisierung bei Jugendlichen in den letzten Jahren verändert hat, mit einem deutlichen Anstieg an sehr jungen, teils staatsschutzrelevanten Fällen. Er zeigte, welche Muster die Sicherheitsbehörden erkennen, welche Rolle Social Media spielt, Gewaltfantasien, aber auch Symbolik. Und warum die Einschätzung echter Gefahren immer komplexer wird. Auf diese sicherheitsbehördliche Perspektive folgt nun der Blick aus der Forschung. Professor Dr. Neumann vom King's College London setzt die aktuellen Entwicklungen in einen europäischen Kontext und zeigt, warum wir es mit einer neuen Welle islamistischer Radikalisierung zu tun haben. Dabei nimmt er besonders die Rolle des Internets, die Verjüngung der Täterinnen und die wachsenden Herausforderungen für die Präventionsarbeit unter die Lupe. Moderiert wurde der Fachtag von Axel Schuhbohm. Also los geht's mit Teil 3. Viel Spaß beim Hören.
Ja, vor, ich glaube, 5 oder 6 Jahren habe ich an irgendeiner Veranstaltung teilgenommen und der Moderator meinte so, ja, do you know Peter? Ich sagte mir so, ja, weiß jetzt nicht welcher. Und er beantwortete sich die Frage auch selbst, ja, well, everyone knows Peter. Ich denke, das ist eine schöne Einleitung für deinen Vortrag. Peter Neumann wird sich zum Thema Frühradikalisierung im Kontext des Islamismus wichtige Erkenntnisse aus der Terrorismusforschung auslassen. Und für die, die Peter nicht kennen, Peter Neumann ist Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London sowie Gründer und langjähriger Direktor des International Center for the Study of Radicalization. Er war unter anderem auch vormaliger OSZE-Sonderbeauftragter zur Bekämpfung der Radikalisierung. Peter, the floor is yours.
Danke. Ja, herzlichen Dank. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Claudia. Wenn du fragst, dann sagt man einfach nicht nein und deswegen bin ich hier. Ich möchte heute nicht über Verteidigung sprechen, sondern all das, was wir jetzt ganz detailliert betrachtet haben in den 2 Vorträgen von Claudia und von Benno, da noch mal ein bisschen rauszoomen und mich auf das Thema Terrorismus konzentrieren. Ich habe da dazu natürlich gleich ein passendes Buch geschrieben, was im September rausgekommen ist und wo ich versucht habe, wichtige Entwicklungen zusammenzufassen, darunter eben auch die Tatsache, dass die Attentäterinnen und Attentäter immer jünger werden. Da komme ich gleich noch drauf. Was ich versuche, ist eine differenzierte Betrachtung basierend auf empirisch erkennbaren Mustern und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und es gibt 5 wichtige Punkte und Trends, die ich jetzt auch nochmal formulieren möchte, damit wir vielleicht diese Diskussion über jüngere Attentäterinnen und Attentäter in einem weiteren Kontext führen können. 5 wichtige Punkte und Trends, die allesamt auch Herausforderungen für die Präventionsarbeit sind. Womit ich anfangen möchte, ist der ganz große Kontext, nämlich die Idee, die ich formuliere, dass wir vor einer neuen Welle des islamistischen Terrorismus stehen. Dschihadistische Wellen, so habe ich beobachtet, dauern ungefähr 10 Jahre. Und Europa hat bereits 2 solche Wellen durchlebt. Die erste beginnend mit dem 11. September 2001, große Anschläge in Madrid, London und dann gegen Ende der Dekade hatte sich das alles so ein bisschen erschöpft und alle dachten, es ist vorbei. Und dann ging es, und viele von uns, die Älteren von uns werden sich noch erinnern, Claudia, dann ging es wieder los. 2011 mit dem Syrien-Konflikt, den eigentlich so damals keiner erwartet hatte. Und dann hatten wir auch wieder Mitte der Dekade, 2014, 15, 16, die großen Anschläge in Paris, Brüssel, London, Nizza, Barcelona, Stockholm, natürlich auch Berlin. Und auch diese Welle hat sich wieder erschöpft und auch diesmal dachten alle noch bis vor 2 oder 3 Jahren, es ist eigentlich vorbei. Claudia, du hast mir noch erzählt, ich zitiere dich damit auch im Buch, dass in deiner Beratungsstelle vor 2 oder 3 Jahren die Leute gesagt haben, wir müssen uns jetzt was anderes überlegen. Das war die Situation und es ist eben, und das argumentiere ich, jetzt wieder eine Situation, wo es im Prinzip wieder anfängt. Dschihadistische Wellen beginnen typischerweise mit einem einschneidenden Ereignis, gefolgt von einem Zyklus aus Radikalisierung und Repression. Und ganz wichtig, sie beinhalten, und sonst könnte das ja nicht immer so weitergehen, in der Regel auch einen Generationswechsel. Also es sind von der vorigen Welle noch einige Leute übrig und dann kommen eben neue dazu. Gute Nachricht, nach einer Weile erschöpfen sich diese Wellen. Terrorismus hat einen Anfang und ein Ende. Die Frage ist natürlich immer, wie viel Schaden richtet er in der Zwischenzeit während dieser Welle an? Und ich argumentiere eben, wir stehen vor einer neuen. Nur mal zum Vergleich, 2022 gab es laut Europol hier in ganz Europa 2 dschihadistische Anschläge, bei denen 2 Personen getötet wurden, 4 geplante Anschläge. Im ganzen Jahr in ganz Westeuropa. In den 12 Monaten seit Oktober 2023 gab es allein 9 Anschläge und 25 Anschlagsversuche. Und die habe ich auf einer Tabelle in dem Buch auch alle aufgelistet. Und auch in den darauffolgenden Monaten hat sich das Muster fortgesetzt, wenn nicht sogar noch intensiviert. Und daraus folgere ich, dass sich das Volumen terroristischer Aktivität etwa mehr als vervierfacht hat. Also wir haben eine ganz deutliche Rückkehr des islamistischen Terrorismus. Verschiedene Trends hatten sich natürlich bereits angedeutet, aber es gab auch bei dieser Welle, so argumentiere ich, ein einschneidendes Ereignis, was das alles ausgelöst hat. Und das war der 7. Oktober 2023. Vieles deutet darauf hin, dass das einschneidende Ereignis war, wodurch die neue Welle an Schub und Richtung gewonnen hat. Es gab, und das brauche ich vielen im Publikum hier nicht zu erzählen, natürlich eine massive Mobilisierung. Und es gab ein noch viel stärkeres Framing als bei vorherigen Wellen im Sinne eines Religionskriegs. Ich kann mich noch gut erinnern, Anfang des Syrien-Konfliktes haben viele Leute gezweifelt, gehadert, haben gesagt, ich verstehe diesen Konflikt überhaupt nicht, da kämpfen Muslime gegen Muslime. Diesmal ist es ganz einfach. Wir haben einen Konflikt, es geht um die drittheiligste Stätte des Islam. Es sind die Juden, unterstützt vom Westen gegen die Muslime. Und natürlich der Genozidvorwurf, unsere Leute werden hier abgeschlachtet und ausgelöscht und es reicht einfach nicht, wenn man sich dagegen wehrt, indem man irgendeine Demonstration mitmacht oder irgendeinen Aufruf unterschreibt, du musst kämpfen, jetzt wirst du gebraucht, wenn es dir etwas bedeutet, ein Muslim zu sein, dann musst du jetzt etwas tun. Und durch dieses Framing ist dann eben auch die Situation zustande gekommen. Und das war vorher schon ziemlich intensiv, aber jetzt noch stärker, dass fast die Hälfte aller Anschläge und Anschlagsversuche sich ganz oder teilweise gegen jüdische oder israelische Ziele richten. Und auch das haben wir zum Teil in Deutschland schon gesehen. Also ich glaube, dass dieser 7. Oktober 2023 tatsächlich vieles in Gang gesetzt hat, nicht alles verursacht hat. Und das ist der entscheidende Punkt. Viele der Trends hatten sich bereits angedeutet, genauso wie in den vorigen Wellen auch viele Trends bereits existiert hatten. Aber die wurden durch dieses Ereignis gebündelt und haben an Richtung und Fahrt gewonnen. Ganz besonders sensibles Thema in dieser Welle und auch in den vorigen Wellen eigentlich schon, aber auch diesmal ganz besonders, ist natürlich die Rolle von Flucht und Asyl. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man besonders differenziert spricht, weil es eben wichtig ist, hier zu unterscheiden. Natürlich, die allermeisten Asylbewerber und Flüchtlinge, 99,998% in Deutschland, werden nicht zu Terroristen. Deswegen ist es auch vollkommen falsch zu sagen, jeder Asylbewerber, jede Asylbewerberin, jeder Flüchtling ist ein potenzieller Terrorist. Es ist auch wahr, dass Staaten, die historisch viel weniger Flüchtlinge aufgenommen haben als Deutschland, zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien, nach wie vor ein größeres Terrorismusproblem haben. Aber von denjenigen, von den terroristischen Anschlägen, die wir seit ungefähr 10 Jahren hatten in Deutschland, was sich auch fortgesetzt hat in dieser Welle, sind etwa 90% der Attentäter Personen gewesen, die aus diesem Bereich Flucht und Asyl kommen. Das habe ich auch hier an einer Tabelle aufgelistet, das kann man ganz deutlich sehen. Und das ist natürlich sollte Anlass zu der Schlussfolgerung sein, dass es innerhalb dieser Personengruppe, aus welchem Grund auch immer, und das können wir diskutieren, es offenbar ein erhöhtes Risiko und massive Vulnerabilitäten gibt. Und deswegen finde ich, dass Präventionsarbeit auch sich noch stärker als bisher auf diesen Bereich konzentrieren sollte. Aber das ist nur eines der Kennzeichen. Das wichtigere Kennzeichen, über das wir heute sprechen, sind natürlich die sehr jungen Attentäterinnen und Attentäter. Und auch hier habe ich eine Tabelle in meinem Buch, wo ich das Alter aufliste von allen, der in Westeuropa seit 7. Oktober 2023 wegen Terrorismus, wegen islamistischen Terrorismus festgenommen. Und wenn Sie das sehen können, dann werden Sie sehen, natürlich gibt es da eine Mischung, aber es gibt eben auch ganz, ganz viele, die 15, 16, teilweise 14 oder 13 Jahre alt sind. Zwei Drittel, also das ist noch deutlich höher als die Zahlen, die Claudia gerade vorgestellt hat, zwei Drittel der in Westeuropa seit Oktober 2023 Festgenommenen waren Teenager, das heißt zwischen 13 und 19 Jahre alt. Und auch das ist etwas, was man europaweit festgestellt hat. Ich habe für dieses Buch Interviews gemacht mit über 60 Vertretern von Sicherheitsbehörden in 7 europäischen Ländern. Es geht einher mit einer Verrohung, einer Abnahme der ideologischen Orthodoxie. Das haben wir sehr schön auch in dem Vortrag von Benno gesehen. Terrorismus ist für diese Terroristen häufig, das ist ein Zitat vom österreichischen Nachrichtendienst, mehr Gewaltfantasie als Ideologie. Und ganz besonders im Vordergrund steht eben, und auch das habe ich bestätigt bekommen, überall in Europa immer das Tauschen von Gewaltvideos. Die Frage, mit der sich viele beschäftigen, ist natürlich die Frage, welche Gefahr geht von diesen Personen tatsächlich aus? Und das ist eine Debatte, über die wir wahrscheinlich in der Zukunft noch mehr hören werden. Wie Benno auch bereits dargelegt hat, viele dieser sehr, sehr jungen potenziellen Attentäterinnen und Attentäter sind sehr ambitioniert, aber nicht besonders kompetent. Ja, also die Schere zwischen Ambition und Kompetenz ist noch größer als bei den Kandidaten, die wir in den vorigen Wellen hatten. Und deswegen klappt eben häufig auch nicht besonders viel. Und wenn wir uns die tatsächlich durchgeführten Anschläge, also die 9 durchgeführten Anschläge anschauen in Westeuropa in den 12 Monaten nach Oktober 2023, dann sehen wir, dass obwohl 2 Drittel der Festgenommenen Teenager waren, tatsächlich nur ein erfolgreich durchgeführter Anschlag von einem Teenager durchgeführt wurde. Und das war der Anschlag in Zürich im März letzten Jahres, ein 15-Jähriger, der auf offener Straße versucht hat, einen orthodoxen Juden zu erstechen und danach ein IS-Bekenner oder ja, zur selben Zeit ein IS-Bekenner-Video veröffentlicht hat. Das war der einzige tatsächlich erfolgreich durchgeführte Anschlag eines 15-Jährigen. Und deswegen sagen manche, und ich halte das nicht unbedingt für das richtige Argument, deswegen sagen manche, das ist ja vielleicht alles etwas übertrieben. Müssen wir uns wirklich um diese Personengruppe so intensiv kümmern, weil die kriegen ja nichts auf die Reihe. Ich halte das für ein falsches Argument, aber ich finde das wichtig, dass man auch dieses Argument artikuliert, so dass Leute, die im Präventionsbereich arbeiten, auch damit umgehen können. Ganz wichtig ist natürlich der Zusammenhang und ich würde sogar sagen Ursache, eine sehr, sehr starke Korrelation mit der Tatsache, dass diejenigen, die sich dort radikalisiert haben und die auch festgenommen wurden, dass die sich fast ausschließlich im Internet radikalisiert haben. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Denn das Interessante ist ja, dass wir die Verjüngung der Täter nicht nur im Bereich Extremismus sehen, sondern bei allen anderen Straftaten auch. Also wenn Sie mit Leuten im LKA sprechen, wenn Sie mit Leuten beim BKA sprechen, die identifizieren diese Verjüngung von Täterinnen und Tätern eben nicht nur im Bereich Extremismus, sondern in allen anderen Straftatsbereichen auch. Und ich glaube, der herausragende Grund dafür hat eben nichts mit Extremismus an sich zu tun, sondern hat mit dem Internet zu tun. Das Internet spielt eine größere Rolle als je zuvor. Fast alle der Teenager-Terroristen, die ich in meinem Sample drin hatte, haben sich fast ausschließlich online radikalisiert. Und das ist etwas Neues. Vor 10 Jahren, jetzt muss ich mal auf die Uhr schauen, vor 10 Jahren war es noch so, dass man gesagt hat, okay, das Internet spielt eine unglaublich wichtige Rolle, aber es braucht einen Offline-Einfluss, damit diese Leute tatsächlich was tun oder damit sie nach Syrien fahren können und so weiter und so fort. In fast allen dieser Fälle hatten wir Leute, wo es keinen richtigen Offline-Influencer mehr gab, die sich fast ausschließlich online radikalisiert haben. Natürlich gibt es islamistische, dschihadistische Propaganda auf allen großen Plattformen, TikTok, Instagram, einige andere wurden auch von Benno schon erwähnt und diese wird natürlich algorithmisch amplifiziert. Und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen. Ich interessiere mich für Palästina, ich klicke auf 2, 3 Videos drauf und ich kriege sofort alle möglichen Islamisten und Dschihadisten eingespielt. Es ist einfacher denn je, in diesen Filterblasen zu landen. Und wir wissen ja auch mittlerweile aus sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, besonders seit Corona, gibt es eine ganz, ganz deutliche Änderung im Nutzungsverhalten des Internets, besonders unter Generation Z. Also laut Umfragen zum Beispiel in Amerika ist es so, dass 80% von Generation Z sagen in diesen Befragungen, dass sie ständig, also dass es keine Zeit des Tages mehr gibt, wo sie nicht online sind. Und 50% der Befragten antworten, dass sie im Prinzip überhaupt nicht mehr unterscheiden zwischen Online- und Offline-Realität. Also da hat sich, glaube ich, wirklich etwas dramatisch verändert, was natürlich auch zu diesem Phänomen beiträgt und dann die ausschließliche Online-Radikalisierung auch einfacher macht. Die operative Planung findet häufig in geschlossenen Chatgruppen, meist auf Telegram statt. Und ein weiteres Phänomen, was von Benno jetzt noch nicht erwähnt wurde, aber was meiner Meinung nach dennoch wichtig ist, weil es auch für die Arbeit der Polizeien und Verfassungsschützer Implikationen hat, ist, dass wir virtuelle Zellen haben, die transnationale Bezüge haben. Also ich habe zum Beispiel, als ich diese verschiedenen Fälle zusammengestellt habe, verschiedene Fälle gefunden, wo Leute, die sich noch nie im persönlichen, im echten, im Anführungszeichen echten Leben getroffen hatten, aus verschiedenen Ländern in virtuellen Zellen getroffen haben. Aus Deutschland bzw. der Schweiz gibt es einen Fall, der jetzt gerade in NRW verhandelt wird. Eine ziemlich große Gruppe, über ein Dutzend aus NRW, eine, glaube ich, aus Baden-Württemberg und mehrere aus 2 Kantonen in der Schweiz. Und das Interessante an dieser virtuellen Gruppe, erstens, die hatten sich im wirklichen, im Anführungszeichen im wirklichen Leben noch nie getroffen. Und zweitens, es war auch eine gemischte Gruppe. Die Anführerin dieser Zelle war ein 15-jähriges Mädchen aus Iserlohn, die dann diese anderen Leute rekrutiert hat. Also das ist ein Phänomen, das ist das beste Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum. Es gibt ähnliche Beispiele aus dem französischsprachigen Raum. Also wir haben virtuelle Zellen, die transnationale Bezüge haben. Und das ist etwas, was auch vor 10 Jahren nicht so häufig vorgekommen ist. Und natürlich, Radikalisierungsverläufe durch das Internet scheinen sich zu beschleunigen. Ich habe das Wort scheinen hier bewusst verwendet, weil ich nicht glaube, dass es da tatsächlich wirklich empirisch fundierte Daten dazu gibt, aber alle sagen das. Und deswegen bezweifle ich das nicht. Jetzt kommen wir auch schon zum Schluss ungefähr. Richtig in der Zeit. Womit haben wir es zu tun? Eine neue Welle, Kristallisationspunkt 7. Oktober, Vulnerabilität, Flucht und Asyl, sehr junge Attentäter, die sich stärker noch als bisher im Internet radikalisieren. Und all diese Punkte sind im Prinzip Herausforderungen für die Präventionsarbeit. Politisches Minenfeld, Nahostkonflikt, ein sehr sensibles Thema, natürlich gerade auch in Deutschland. Die schwer erreichbare Zielgruppe Flucht und Asyl, noch schwerere erreichbare Zielgruppe Teenager und eine genauso schwer erreichbare Zielgruppe online. Also im Prinzip alle Herausforderungen, die man sich eigentlich nur vorstellen kann für Präventionsarbeit, auf einen Haufen. Das ist die neue Welle. Und ich glaube, deswegen muss sich Präventionsarbeit, und deswegen ist dieser Fachtag auch so wichtig, jetzt unbedingt sehr schnell auch neue Dinge einfallen lassen, um an diese Zielgruppen noch besser als in der Vergangenheit ranzukommen. Schnellere Verläufe und schwer fassbare Ideologien. Man muss nicht nur an schwerere Zielgruppen rankommen, man muss sogar noch schneller agieren und auch die Hoffnung in Anführungszeichen aufgeben, dass man hier tatsächlich kohärente Ideologien erkennt, die man traditionell bearbeiten kann. Also eine Riesenherausforderung. Ich wünsche dir viel Glück, Claudia, und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank.
Das war sie, die dritte Folge unseres Podcasts. Radikalisierung wird immer digitaler und immer jünger, sagt Professor Dr. Peter Neumann, Terrorismusforscher und Professor für Sicherheitsstudien am King's College London. Fast zwei Drittel der Festgenommenen seit Oktober 2023 waren zwischen 13 und 19 Jahre alt. Viele radikalisieren sich komplett online, ohne realweltliche Kontakte zu Szenen. Gewaltvideos, Memes, Propaganda, all das wirkt heute schneller und unmittelbarer als je zuvor. Was wir noch gehört haben, eine neue Welle des islamistischen Terrorismus rollt an. Laut Peter Neumann stehen wir nach 2021 und 2014 vor der dritten dschihadistischen Welle in Europa. Der 7. Oktober 2023 wirkte dabei wie ein Katalysator. Mehr Anschläge, mehr Versuche, mehr Mobilisierung. Vor allem mit religiös aufgeladenem Framing. Der Nahostkonflikt wird zunehmend als heiliger Krieg gedeutet. Drittens, Ambition ohne Kompetenz, eine gefährliche Mischung. Denn viele der Jugendlichen sind radikalisiert voller Gewaltfantasien, aber noch nicht professionell genug. Die Schere zwischen Ambitionen und Fähigkeiten ist groß und genau das macht die Gefährdereinschätzung so schwierig. Sind sie Maulhelden oder echte Täterinnen? Und letztlich, Präventionsarbeit steht vor einer doppelten Herausforderung. Es geht nicht nur um schwer erreichbare Zielgruppen wie Geflüchtete, Teenager und Online-Userinnen, sondern auch um eine neue Dynamik, schnellere Radikalisierung, schwächere Ideologien, fragmentierte Szenen. Klassische Ansätze greifen oft nicht mehr. Neue Wege müssen daher her. In der nächsten Folge hören wir dann von Dr. Anja Frank. Sie arbeitet beim Deutschen Jugendinstitut, Abteilung für Jugend und Jugendhilfe, politische Sozialisation und Demokratieförderung. Von ihr hören wir etwas über Extremismus im Jugendalter. Eine Zusammenfassung der Podiumsdiskussion mit all den Fragen aus dem Publikum findet sich dann in der Tagungsdokumentation. Danke fürs Zuhören und bleibt wachsam, interessiert und im Gespräch. Übrigens, Präventionsgezwitscher, der Podcast vom Grünen Vogel e.V., den gibt es überall da, wo ihr Podcast hört. Also abonnieren, teilen und diskutieren. Bis bald, passt auf euch auf. Tschüss.